gebeten, aufzustehen, das Mikrofon nahe im Mund zu halten und laut und deutlich zu sprechen. Artikel von Rabash, Artikel Nummer 22, 1989. Warum werden vier Fragen speziell in der Pesachnacht gestellt? Wann stellt jemand eine Frage, wenn es ihm an etwas mangelt? Er fragt, warum muss ich darunter leiden, dass ich nicht das habe, was ich für nötig halte? Er kommt zum Schöpfer mit Beschwerden und Forderungen und fragt, warum muss ich leiden? Aber wenn ein Mensch Überfluss besitzt, welche Fragen sollte er sich stellen, wenn er sich frei und durch nichts versklavt fühlt? Wenn er spürt, dass diese Sache, die er nicht hat, ihn schmerzt, was veranlasst ihn dazu, nach dem Warum zu fragen? Daher sollten wir verstehen, warum wir gerade in der Pesachnacht, welches das Fest der Freiheit ist, Fragen stellen. Sie werden die vier Fragen genannt, das heißt viermal warum. Gerade dann, wenn es uns an nichts mangelt. Laut Ari ist die Pesachnacht vollkommener als der Abend von Shabbat. Er sagt, dass es am Abend des Shabbat einen Aufstieg von Malchut zum Mochin den Neshama gibt, aber in der Pesachnacht gibt es einen Aufstieg von Malchut zum Mochin de Chaya, so wie am Tag des Shabbat. Daher sollten wir verstehen, warum wir gerade in der Zeit der Vollkommenheit Fragen stellen. Sicherlich gibt es viele Antworten darauf und wir werden es in der spirituellen Arbeit erklären. Es ist bekannt, dass wir durch die Arbeit, die uns in Torah und Mitzvot gegeben wurde, dazu dient, dass wir uns durch sie korrigieren und des Empfangens von Freude und Genuss würdig werden. Denn deshalb wurde der Mensch erschaffen, und bekanntlich ist der Zweck der Schöpfung, seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Um jedoch beim Empfangen des Genusses Scham zu vermeiden, da jeder Zweig wünscht, seiner Wurzel zu entsprechen, und da die Wurzel den Geschöpfen gibt, besteht ein Unterschied in der Form zwischen dem Gebenden und dem Empfänger. Und dies verursacht in uns Scham. Für diese Korrektur wurden ein Zimtzum, Einschränkung und eine Verhüllung auf die obere Vorsehung gelegt. Durch den Zimtzum und die Verhüllung wurde ein Ort gemacht, an dem wir dem Schöpfer so fern sind, dass wir kaum Verständnis für seine Führung über seine Geschöpfe besitzen. Darüber steht in der Einführung zum Studium der Zehn Sefirot geschrieben, nehmen wir an, die Vorsehung ist enthüllt und jemand, der etwas Verbotenes ist, würde sofort ersticken. Und jemand, der eine Mitzvah ausführt, entdeckt darin sofort einen wundervollen Genuss, der mit den größten Genüssen in unserer materiellen Welt vergleichbar ist. Welcher Narr würde jemals daran denken, etwas Verbotenes zu kosten, wenn er wüsste, dass er augenblicklich sein Leben dadurch verlieren würde? Oder wer würde einen großen materiellen Genuss, der ihm zufällt, aufschieben? Ohne ihn erhalten zu wollen. Daher bringen uns der Zimtzum und die Verhüllung, die geschaffen wurden,
Wieso verhält sich der Schöpfer mit uns, wie das vor uns steht, und wir sehen die Güte nicht und leiden wegen der Armut und so ähnlich? Das heißt, jeder hat Forderungen zum Schöpfer. Warum er für uns in einer erfüllten Art lenkt. Das ist nur die Güte deshalb. Aus diesem Grund ist es verboten, über seine Führung und wie er mit dem Geschöpf umgeht, schlecht zu sprechen. Stattdessen müssen wir mit dem Glauben über den Verstand denken, dass es genauso sein muss, wie wir es sehen. Und was unser Gefühl hat, geht, sollten wir auf dem Weg der Tora wandeln, so wie unsere Weisen uns anwiesen, wie mit all diesen Gefühlen, die uns in uns entstehen, umzugehen ist und über sie im Glauben, über den Verstand zu sagen, sie haben Augen und sehen nicht, wie im Artikel von 1943 geschrieben steht.
Wie Gott und Gut und Böse kennen. Durch das oben Gesagte können wir verstehen, warum Verleumdung schlimmer ist als alles andere, weil Verleumdung hauptsächlich von der Schlange kommt, die über den Schöpfer lästerte und dem Menschen sagte, der Schöpfer befahl dir, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen, sondern ihn verhüllt und verborgen zu halten. Die Schlange sagt zu ihm darüber, du brauchst seinen Befehl nicht befolgen, den Baum der Erkenntnis von den Unteren verborgen zu halten. Stattdessen lautete ihr Argument, dass alles offen sein sollte. Dies war die Verleumdung der Schlange. Folglich sprach sie über die Vorsehung, dass das verborgene Verhalten des Schöpfers gegenüber den Geschöpfen nicht in Ordnung sei. Aber in Wirklichkeit ist die Verhüllung nur dazu da, um den Geschöpfen das Empfangen von Vergnügen und Genuss ohne Scham zu ermöglichen. Und das kann nur geschehen, wenn die Geschöpfe alles für den Schöpfer empfangen, was bedeutet, sie empfangen ausschließlich mit der Absicht zu geben. Daraus folgt, dass die Verleumdung der Schlange nicht für einen Einzelnen war. Vielmehr sprach sie über die gesamte Korrektur, welche auf Malchut ausgeführt wurde, damit die Unteren, welche sich von ihr ausbreiten, Dvekut Anhaftung genannt, Gleichheit der Form erreichen können, durch welche die Korrektur geschieht, welches ihnen ermöglicht, das Vergnügen und den Genuss ohne jegliche Unannehmlichkeit, genannt Scham, zu empfangen. Wegen dieser Korrektur wurden uns Torah und Mitzvot gegeben, durch welche wir aus der Eigenliebe austreten, welche Trennung vom Schöpfer bedeutet und Gleichheit der Form erreichen können. Es ist, wie unsere Weisen sagten, ich habe den bösen Trieb erschaffen und ich schuf das Gewürz Torah. Und wegen der Verleumdung der Schlange wird es eine offenbarte Vorsehung geben. Das heißt, dass alles enthüllt wird, obwohl der Schöpfer dem Adam ausdrücklich anwies, aber vom Baum der Erkenntnis sollst du nicht essen. Stattdessen muss diese Unterscheidung verdeckt sein. Nur am Ende der Korrektur wird es möglich sein, diese Unterscheidung zu erhellen. Und auch darüber wies ihn die Schlange an, dem Schöpfer nicht zu gehorchen. Mit anderen Worten, verhüllte der Schöpfer, der gut ist und Gutes tut, seine Führung über die Geschöpfe nicht zugunsten Adams, sondern aus anderen Gründen. Es zeigt sich, dass die Verleumdung der Schlange eine allgemeine Sache war. Das heißt, sie sagte, dass alle Korrekturen, die wir durch die Kraft von Torah und Mitzvot ausführen sollten, nicht für den Menschen sind. Dies ist der Grund, warum üble Nachrede das strengste aller Verbote ist, da es die Gesellschaft in Richtung Götzendienst neigte. Wie oben gesagt, wies der Schöpfer ihn an, den Baum der Erkenntnis verhüllt zu halten und nicht vor Ende der Korrektur zu enthüllen. Als die Schlange zu ihm kam und ihn anwies, dem Schöpfer nicht zu gehorchen, da sich großer Genuss im Baum der Erkenntnis befände, welchen der Schöpfer vor ihm verbirgt, beherzigte er die üble Nachrede der Schlange. Und das bedeutet, dass er ketzerisch war. Rashi erklärte, dass sein Herz sich dem Götzendienst zuneigte, was bedeutet, dass sein Herz sich dem zuneigte, was die Schlange ihm erzählte, dass es nämlich besser sei, die Vorsehung in der Welt, wie die Schlange ihn anwies, wäre offen. Ketzerisch wird derjenige genannt, dem seine Führung missfällt, der entsprechend dem Rat der Schlange denkt, dass sich viele mit der heiligen Arbeit beschäftigen würden, wenn der Baum der Erkenntnis enthüllt wäre und es eine offensichtliche Vorsehung gäbe. Denn jeder würde Torah und Mitzvot einhalten, weil alles in Verstand gekleidet wäre, innerhalb des Verstandes, und nichts über dem Verstand sein müsste. Mit anderen Worten, bedeutet der Baum der Erkenntnis, dass alles innerhalb des Verstandes enthüllt wird. Und deswegen galt das Gebot, nicht davon zu essen. Das heißt, dass unsere Arbeit in Bezug auf den Schöpfer über dem Verstand und nicht innerhalb des Verstandes sein muss, obwohl es plausibel ist, dass die Diener des Schöpfers sich stark vermehren würden, wenn alles innerhalb des Verstandes gekleidet wäre. Das ist die Bedeutung der Verleumdung der Schlange, welche schlecht über die Vorsehung sprach. Obwohl der Schöpfer den Schöpferdienst über dem Verstand einrichtete, heißt dies nicht, dass der Schöpfer nicht alles innerhalb des Verstandes machen könnte. Stattdessen müssen wir glauben, obwohl wir es nicht verstehen, dass diese Führung die beste ist. Und so sagte Baal HaSulam, dass der Schöpfer den Weg des Glaubens über dem Verstand wählte, weil er weiß, dass es der erfolgreichste Weg für die Unteren ist, um die Möglichkeit zu haben, das Ziel, Dvekut, Anhaftung mit dem Schöpfer, die Gleichheit der Form, genannt Empfangen, um zu geben, zu erreichen. Perot und Masperot erklärt wird, in Bezug auf unsere Arbeit sollten wir dies so auslegen, dass jemand, der die Vorsehung verleumdet, nicht glauben will, dass seine Führung der Geschöpfe wohlwollend ist und man deshalb über dem Verstand glauben muss. Jedoch sagt dieser Mensch, wäre die Vorsehung enthüllt und könnte ich mit meinem Verstand sehen, dass der Schöpfer allen Geschöpfen wohlwollend gibt und wäre alles innerhalb des Verstandes, so könnte ich Torah und Mitzvot nur auf diese Weise einhalten. Dies geschah durch die Sünde am Baum der Erkenntnis, dass ein Mensch gezielt innerhalb des Verstandes gehen und nicht über dem Verstand glauben will. Wenn er also nicht glaubt, dass es in Wohlwollen geschieht, verleumdet er den Schöpfer. Dies wurzelt in der Zeit, als die Schlange zu Adam HaRishon schlecht über den Schöpfer sprach. Und ein Mensch, der innerhalb des Verstandes gehen will, wird Sünde vom dem Buch zu erfreuen. Die Moral ist, dass wir nicht das Wissen besitzen, den Aufstieg zu schätzen. Mit anderen Worten, wir kennen nicht den Wert eines einzigen Augenblicks, in dem wir die Kraft haben, an den Schöpfer zu glauben und eine Empfindung der Größe Schöpfers zu erlangen. Im Zustand des Aufstiegs haben wir das Verlangen, uns vor ihm ohne Sinn und Verstand zu annullieren, wie eine Kerze vor einer Fackel. Natürlich können wir auch die Tatsache nicht genießen, dass der Schöpfer uns näher an sich herangebracht hat, woraus wir Freude und Hochgefühl erhalten sollten. Da wir jedoch nicht die Wichtigkeit dafür empfinden, können wir nur gemäß der Wichtigkeit genießen, wie in dem Gleichnis erklärt. Deshalb wurden uns Abstiege gegeben, damit wir die Wichtigkeit der Aufstiege erlernen, wie geschrieben steht, wie der Vorzug des Lichts gegenüber der Dunkelheit. Gerade durch Abstiege kann man die Aufstiege erkennen, wertschätzen und fühlen, dass sie unser Leben und die Länge unserer Tage sind. Wenn man jedoch die Notwendigkeit des Glaubens nicht kennt, weil man denkt, dass es reicht, sich mit Torah zu beschäftigen und die Mitzvot einzuhalten, und unter den Dienern des Schöpfers zu sein, werden einem keine Abstiege von oben gegeben, damit man die Aufstiege wertschätzen könnte. Ihre Arbeit liegt außen. Sie besitzen keine Absicht, ins Innere zu gehen. Mit anderen Worten ist ihr Ziel, sich nicht vollständig vor der Kdusha Heiligkeit zu annullieren, wobei heilig losgelöst und getrennt von sich selbst bedeutet, wie geschrieben steht, seid heilig, da ich heilig bin. Dabei wird es dann nur noch den Herrschaftsbereich des Schöpfers geben, weil der Untere es wünscht, sich vor der Wurzel zu annullieren und er alles, was er sieht, als lohnenswert empfindet, um dem Schöpfer zu dienen. Damit ein Mensch zu dem Zustand gelangen kann, um dem Schöpfer Zufriedenheit zu bringen, muss er sich selbst mit starkem Glauben an die Größe des Schöpfers versorgen, um es für sich lohnenswert zu machen, sich zugunsten des Schöpfers zu annullieren. Bedeutet, dass sie auch keine Abstiege brauchen. Aber diejenigen, die um des Schöpfers willen arbeiten wollen, die ständig den Glauben an die Wichtigkeit und Größe des Schöpfers erhöhen müssen, und allein die Wichtigkeit und die Größe des Schöpfers verpflichten, sie dazu, die Tora und Mitzvot einzuhalten, damit sie Dvekut mit dem Schöpfer erreichen, müssen ständig die Größe des Schöpfers schätzen und würdigen. Sie müssen sich immer versichern, dass es der Schöpfer ist, der sie an sich annähert, während sie selbst vollkommen machtlos sind, außer sie sehen, dass sie daraus irgendeinen Vorteil für sich selbst ziehen können. Daraus folgt, dass die hauptsächliche Arbeit ist, sich selbst zu annullieren. Jedoch ist dies gegen die Natur. Nur durch seine Erlösung können sie es erreichen. Folglich denkt man während des Aufstiegs, dass es ganz natürlich ist und man die Hilfe des Schöpfers überhaupt nicht braucht. Daher geschah eine Korrektur, welche Abstiege genannt wird, und durch welche einem stets das Maß seiner Stärke gezeigt wird, was man selbst tun kann und wie man es sieht. Aber wenn man aus diesem Zustand herausgeworfen wird, wo man bereits glaubte, man sei ein Mensch und kein Tier, das für sich selbst arbeitet, merkt man plötzlich nicht einmal mehr, dass einem ein Abstieg gegeben wurde und man hinunter in diese Niedrigkeit geworfen wird, in welcher man sich dann selbst wiederfindet. Und während des Abstiegs merkt man nicht, dass man dabei ist, abzusteigen. Vielmehr verbleibt man in einem unbewussten Zustand. Und nachdem man einige Zeit unten gewesen ist, bekommt man Hilfe von oben. Und es wird einem gesagt, du solltest wissen, dass du dich nun im Abstieg befindest. Und bevor einem das nicht gesagt wird, weiß man das auch nicht. Jedoch sollte man daran glauben, dass es so ist, da dieses Wissen nicht von selbst kommt. Man muss wissen, dass einem diese Abstiege gegeben wurden, um durch sie Aufstiege wertzuschätzen. Aber während des Abstiegs kann man überhaupt nichts daraus lernen. Aber während des Aufstiegs kann man ein wahres Urteil fällen und sagen, nun bin ich in einem Zustand des Glaubens und das kann zu mir vom Schöpfer. Andernfalls würde ich sofort in einen Zustand der Eigenliebe verfallen. Wenn man diese Berechnung nicht anstellt und dem Schöpfer nicht für die Annäherung dankt, dann wird man augenblicklich hinabgeworfen. Es zeigt sich, dass es unmöglich ist, wahren Genuss davon zu erlangen, sich dem Schöpfer anzunähern, außer man kann es wertschätzen, wie oben gesagt wurde, wie der Vorzug des Lichts gegenüber der Dunkelheit. Folglich sind diese Abstiege notwendig, damit die Geschöpfe Freude und Genuss empfangen. Sie werden Exil genannt, und das heißt Göttlichkeit Shekhinah im Exil oder Shekhinah oder Göttlichkeit im Staube. Und nur dadurch wird man die Kelim erlangen. Um Freude und Genuss zu fühlen. Nun können wir verstehen, warum gerade zur Zeit der Freiheit in der Pessachnacht, in der laut Ari Ganzheit besteht, Malchut dieselbe Gadlut hat, da Malchut das Mochin de Chaya, Licht von Chaya, besitzt, und so ist es in der Pessachnacht. Die Antwort ist, dass gerade zur Zeit des Aufstiegs, wenn man dabei an die Abstiege denkt, man die Kraft hat, die Wichtigkeit der Aufstiege wertzuschätzen. Andernfalls ist es jemandem ähnlich, dem etwas sehr Wertvolles gegeben wird, und er nutzt es und erfreut sich daran, so als wäre es nur ein paar Cent wert. Daher ist es gerade zur Zeit der Freiheit möglich, diese Fragen zu stellen. Es geht nicht um die Frage an sich, sondern wir brauchen die Fragen, um die Antworten zu verstehen. Wie Baal HaSulam sagte, sprecht nun die Menschen direkt an und jeder soll von seinem Nächsten beugen.
Rashi
interpretiert, dass er sie warnte, damit jener Gerechte da nichts sagen wird. Der Schöpfer erfüllte an ihnen, und sie sollen ihnen dienen, und sie sollen sie plagen. Doch er ließ nicht wahr werden. Dann werden sie mit großer Habe herauskommen. Und es gibt eine Frage. Wenn der Schöpfer wünsche, im Volk Israel große Besitztümer zu geben, konnte sie der Schöpfer ihn nicht geben? Musste er das Volk Israel anweisen, betrügerisch zu sein, Gefäße aus Silber und Gold von den Ägyptern zu nehmen? Die Antwort ist, dass, als der Schöpfer Abraham sagte, um dir dieses Land zu geben, um es zu bewohnen, Abraham fragte, wie werde ich wissen, dass ich es besitze? Und er sagte zu Abraham, du sollst wissen, dass deine Nachkommen Fremde im Land sein werden, das nicht das ihre ist. Und dann werden sie mit großer Habe herauskommen. Baal HaSulam fragte, was sehen wir in der Antwort des Schöpfers auf Abrahams Frage? Wie werde ich wissen, dass dadurch, dass sie in einem Land sind, welches nicht ihres ist, das heißt im Exil, Abraham sicher sein konnte, dass sie das Land erben würden? Er sagte dies, da es kein Licht ohne Kli gibt, das heißt, keine Füllung ohne Mangel. Und Abraham sagte zum Schöpfer, dass er nicht sieht, dass sie solch große Lichter benötigen würden, gelang das Land Israel. Aus diesem Grund sagte der Schöpfer zu ihm, dass er sie befreien würde, wenn sie im Exil sind und die Bitte an den Schöpfer richten, sie aus dem Exil zu erlösen. Und womit befreit er sie? Nur mit großen Lichtern, denn das Licht darin bringt zum Guten zurück. Folglich werden sie dann die großen Lichter benötigen. Seine Erklärung ist, der Schöpfer sagte, dass sich Kelim, Gefäße, von den Ägyptern leihen sollen. Das heißt, sie nehmen die Fragen der Ägypter an, als wären sie ein Darlehen, um die Lichter zu empfangen und ihnen dann die Kelim zurückzugeben. Mit anderen Worten, sie nahm diese Fragen an, um die Antworten zu verstehen. Wie oben erwähnt, ist es unmöglich, das Licht zu verstehen, es sei denn aus der Dunkelheit heraus. Deshalb tauchen all diese Fragen gerade zur Zeit der Freiheit auf.
Den nächsten Zustand gibt es, als ob nicht. Der nächste Schritt ist nicht klar, aber das erste Mal in seinem Leben versteht der Mensch, dass sein Weg auf den Fragen zum Schöpfer und Fragen vom Schöpfer aufgebaut ist. Und der Mensch muss sie nur sammeln und bitten, dass jede Frage ihm noch mehr und mehr.
Guten Morgen, lieber Rav. Wer gibt uns die Wahl zwischen über dem Verstand und innerhalb des Verstandes? Wie kann ein Mensch sein Herz frei halten von dem schlechten Zustand, wie es hier heißt, dass er Ketzer war, Adam Rishon und so weiter?
Er schließt diese Zustände in sich ein. Deshalb, das bedeutet, er hört. Er läuft also Zustände durch, schließt sich in sie ein und dann von diesen schlechten Zuständen aus beginnt er weiter zu fragen.
Saft. Dann habe ich ein Bild, etwas, was ich mir vorstelle. Was hilft mir aber? Welches Bild hilft mir? Welcher Gedanke hilft mir, um Glauben zu bitten? Was bedeutet es, um Glauben zu bitten?
Du befindest dich in einem Zustand, so jetzt, aber unterscheidest dich in irgendetwas und wirst vom Licht des Glaubens erfüllt.
Aber wie ist das anders in Richtung? Welche Richtung? Was bedeutet es, mit dem Licht des Glaubens erfüllt zu sein?
Ich weiß es nicht. Wenn du nicht erfüllt wirst, dann weißt du nicht, was es bedeutet, erfüllt zu sein.
Also, ich muss unterstützt werden. Die Regimot, die ich hatte, oder wo ich etwas fühlte, oder...
Ich weiß nicht, du musst vom Schöpfer bitten, dass er dich zum Glauben näher bringt. Das ist alles. Du musst mehr sich mit Freunden verbinden, um im Inneren zu sein und von dort den Eindruck zu erhalten, den Glauben, die Notwendigkeit, Verbindung, den sie haben.
Was ist der Unterschied zwischen den Fragen und der Verleumdung?
Du stellst Fragen, weil du denkst, dass durch sie, durch ihre Antworten du zum Ziel gelangen kannst. Deshalb deswegen, Fragen sind legitim, die du erhebst, um zum Ziel zu gelangen.
Denn, aber auch mit den Fragen befindet sich der Mensch innerhalb seines Verstandes. Gibt es einen Unterschied zwischen der Verleumdung innerhalb des Verstandes und dem Zustand der Fragen?
Fragen. Es gibt Fragen, die vom unguten, dummen Verlangen kommen. Aber es gibt Fragen, auf die der Mensch Antworten bekommen muss, um näher zu kommen zu dem notwendigen Zustand.
Er spricht über die vier Fragen, die wir in der Pesachnacht fragen, die scheinbar, die uns erhöhen auf einen sehr hohen, seiner sehr hohen Stufe.
Ja.
Und dagegen, entgegengesetzt dem, hat der Mensch Mangel an Glauben. Das bringt ihn Fragen, das bringt ihn herab zu einem niedrigen Ort. Was ist also der Unterschied zwischen diesen Fragen und jenen Fragen?
Der Unterschied ist in dem Wesen, dass die Frage ist, was möchte der Mensch empfangen, bekommen aus diesen Fragen. Entweder bittet er nach Hilfe vom Schöpfer, welcher zu ihm kommen muss, gemäß seiner Stufe, ja? Oder er versäumt es und bittet nicht danach, wonach er bitten muss. Das heißt, diese Fragen in diesen Fragen, was ist der Schöpfer, den ich hören muss, was ist das für eine Arbeit, die ich ausführen muss. Dank diesen Fragen sieht er, dass er nicht
es soll nicht genug für uns festzuhalten an diesem Zustand.
Weil ihr fühlt, dass ihr in einem Aufstieg euch befindet, in einem besonderen Zustand. Und
ein
wahrer Hisaron fehlt es.
Es fühlt sich an, dass wir den Zustand erschöpft haben, sehr schnell. Und dann sagt er auch, der Schöpfer bringt uns herab, damit wir wieder seine Größe auferbauen, sodass wir zu seinem Nutzen arbeiten. Also was fehlt uns, was fehlt mir, was verpasse ich während des Aufstiegs auch?
Vergiss über den Schöpfer. Dann die höhere Kraft, die alles ausführt, verschwindet. Betreffend der Betrachtung des Menschen. Und der Mensch weiß nicht, woran er sich festhält, zu was er gelangt, zu was er sich bewegt.
Was bedeutet es, für sich selbst die Größe des Schöpfers aufzubauen während des Abstiegs? Was ist diese Arbeit? Wie machen wir das?
Sprecht untereinander, das ist genügend, damit sich der Schöpfer offenbart. Wenn wir untereinander sprechen, dann haben wir ein Verlangen, den Schöpfer zu erlangen. Und jeder möchte sich mit den Freunden verbinden und zusammen zu ihnen zur richtigen Hisaron gelangen, um dem Schöpfer zu enthüllen. Das ist alles. Das ist genügend.
Letzte Frage. Weil wir uns immer nach der Eigenschaft des Gebens, der Liebe suchen, das ist, was uns immer fehlt. Und der Schöpfer selbst, er arrangiert all diese Zustände. Er ist das Ziel. Und scheinbar vergessen wir ihn. Ich weiß nicht, wir scheinbar fehlt uns was nicht genau er ist, nicht ihm zu geben, sondern Uns fehlt so zu sein wie er, so liebend zu sein und gebend. Was ist dieser Mangel, dass es die Verbindung mit ihm uns mangelt? Das Geben an ihn, also scheinbar gelangen wir nicht zu diesem Mangel.
Ich denke, dass das, was man vom Schöpfer fordert, dass er mit dem Finger, genau auf den Finger zeigt, dass das uns fehlt. Das Schöpfer, unser Allmächtiger, zu ihm möchten wir.
Mögliche Weise, es als Erlangen, die Anhaftung, die gleiche Form.
Nochmal.
Wie ist es möglich zu fühlen, dass die Schöpfersichtweise, dass er für uns den Weg gewählt hat, über dem Verstand, die Verhüllung, all das, was wir sehen, dass er uns zeigt, dass das die bestmögliche Sache ist, wie Rabash das im Artikel sagt. Und Rabbal Assalam sagte das auch, dasselbe.
Wir können das besser fühlen, indem wir die Fragen stellen und die Antwort erhalten, dass die Antwort einfach und direkt in die Schöpfer uns beschreibt.
Also können wir den Schöpfer bitten, dass er uns das für uns eröffnet, dass du den Weg gewählt hast, für uns gewählt hast. Können wir das? Und was ist dann die Sünde des Baums Erkenntnis, dass wir nicht unter Verhüllung sein können, weil wir nicht die Korrekturen durchlaufen? Das ist die Neigung des Herzens. Wir möchten alle Korrekturen, die der Schöpfer uns vorbereitet hat, wegen der Sünde des Baums der Erkenntnis, ist es schwer für uns, auf diesem Weg zu gehen. Was ist diese Sache, die geschah? Warum ist es so schwer? Ist die Wurzel aller unserer Probleme.
Das ist unser Ego, welches nicht einschläft, nicht uns verlässt, aber zwingt uns, brennt immer mehr und ist so schwierig, ihn zu finden dadurch.
Es gab etwas davor, alles war scheinbar in Ordnung, und dann im Moment, wo das öffnet sich, das ihm, dem Adam schon, und seitdem tragen wir diese Last. Was ist das? Was geschah da plötzlich? Was ist diese Tat? Was geschah in der Schöpfung, dass wir plötzlich nicht mehr in der Lage sind, in Glaube zu gehen, dass wir die Korrekturen auf uns nehmen wollen?
Das ist wegen dieser Eigenschaft in uns, welche Schlange genannt wird. Wenn wir die Antwort im Verstand bekommen, er befriedigt uns.
Also gibt es eine Kraft, die uns überzeugt. Was ist diese Kraft? Wie gehen wir damit uns, die uns überzeugt, dass wir keine Korrektur, dass wir einfach so weitermachen können, ohne Korrektur, ohne Kleben, ohne Geben, ohne Glauben? Was ist diese Kraft? Woher kommt diese Kraft?
Alles kommt vom Schöpfer. Wir sind dazwischen. Zwischen dem einen und dem anderen.
Welchen Bezug hat das zur Liebe deiner Nächsten wie dich selbst, dein Freund wie dich selbst? Und diese Verleumdung. Rabash bezieht sich auf das zu verleumden, Liebe zum deinem Freund. Also welchen Bezug hat dieses Problem der Verleumdung mit Liebe deinen Freund wie dich selbst?
Weil das eigentlich eine zentrale Bedingung ist. Wenn wir diese Bedingung ausführen könnten, dann würden wir all die anderen Fragen nicht fühlen. Im Endeffekt, nur deswegen, dass wir die Bedingung Liebe der Nächsten wie dich selbst nicht.
Dankeschön.
Ich hörte, man muss sich mehr mit den Freunden verbinden, um sich zu beeindrucken vom Glauben. Wie bekommt man diesen Glauben?
Weil jeder hat diese Notwendigkeit im Glauben. Aber jeder hat irgendwie seine individuelle Form. Wenn die sich miteinander verbinden und wenn die die Hisranot der Einzelnen miteinander verbinden, dann resultiert daraus eine gemeinsame Notwendigkeit. Und mit dieser wenden die sich an den Schöpfer. Und das hilft denen, sich miteinander zu verbinden.
Jeder hat ein Bedürfnis am Glauben in einer anderen Form?
Ja.
Was bedeutet das?
Ich weiß nicht, was das bedeutet. Jeder fühlt.
Und die Verbindung zwischen uns, was ist das?
Das gibt uns so ein gemeinsames Bedürfnis.
Was bedeutet Bedürfnis am Glauben?
Der Bedürfnis im Glauben, das ist eine gemeinsame Kraft für das Geben an den Schöpfer.
Den Glauben kann man nur zusammen mit den Freunden erlangen?
Ja, nur so.
Ihr Glaube ist, dass der Glaube über dem Verstand?
Ja, ja, der Glaube. Ja.
Rav,
er schreibt hier mitten im Artikel, währenddessen die Menschen, die aus der Wichtigkeit des Schöpfers arbeiten wollen, sie müssen die ganze Zeit überwinden, die Größe und die Wichtigkeit des Schöpfers zwingen, sie, die Tora und die Gebote auszuführen, um zur Anhaftung mit dem Schöpfer zu kommen. Diese Menschen müssen die ganze Zeit die Wichtigkeit des Schöpfers verstärken. Das heißt, die Absicht. Wenn ich auf meine Arbeit zurückblicke, auf Ihre Arbeit, wir sprechen sehr viel über die Verbindung zwischen uns, über die Größe der Freunde vielleicht, die Größe unseres Weges. Aber wie verbinde ich das damit, dass ich die Wichtigkeit des Schöpfers habe, so wie er schreibt? Bitte helfen Sie mir, die Verbindung zu sehen. Ich verstehe nicht wirklich, wenn Sie uns beibringen, an der Verbindung zwischen uns zu arbeiten. Er schreibt ja, alles, was man braucht, ist die Arbeit auf der Grund der Größe des Schöpfers.
Ja.
Wie verbindet man die Dinge zusammen?
Was ist das Ziel?
Das Ziel ist, zu Lishma, zur Anhaftung mit dem Schöpfer zu kommen.
Wie sehe ich im Inneren von Lishma den Schöpfer, seine Größe, seine Wirklichkeit, sich selbst auch, sich selbst passend, ähnlich zu ihm.
Das ist genau meine Frage. Wie? Die Antwort ist die, jahrelang lernen wir und Sie bringen uns bei, wie man die Verbindung zwischen uns arbeitet. Gibt es bei mir irgendeinen Kurzschluss im Kopf? Ich versuche das Ganze zu lösen. Ich verstehe, es ist verbunden, aber ich verstehe nicht, wie ist es verbunden.
Also gut.
Menschen. Seite 881, Spalte 1. Währenddessen die Menschen, die aufgrund der Wichtigkeit des Schöpfers arbeiten wollen, und sie müssen die ganze Zeit im Glauben überwinden und der Größe des Schöpfers,
Und weil nur die Wichtigkeit und die Größe des Schöpfers zwingt sie, die Gebote und des Schöpfers auszuführen, um zur Anhaftung zu kommen. Diese Menschen wiegen die Wichtigkeit des Schöpfers ab und sie müssen sehen, wenn sie irgendeine Verbindung mit der Spiritualität haben, weil der Schöpfer sie näher bringt. Aber sie selbst an sich sind nicht dazu fähig, etwas zu machen, wenn sie nicht sehen, dass davon irgendein Nutzen für sie selbst kommt. Das heißt, die Hauptarbeit besteht darin, um sich zu annullieren. Und das ist gegen die Natur. Und dazu kann man nur kommen, dank der Rettung seitens des Schöpfers.
Ist das klar? Zu annullieren seinen eigenen Vorteil? Das muss der Mensch verstehen. Dass hier der Ort dafür ist. Wenn man es annullieren kann, dann kann sich der Schöpfer in der vollkommenen Weise offenbaren. So wie er das will. New York 2, lass uns gucken.
Am Anfang sagten Sie, die Abstiege und Aufstiege müssen sich gleichzeitig zeigen. Wie kann man die Arbeit bezeichnen, die im Abstieg ist, bezüglich der Größe des Ziels als Aufstieg? Was ist das?
Inwieweit wir uns in den Auf- und Abstiegen befinden, damit zusammen müssen wir schätzen, in all diesen Zuständen.
Buenos días, Rab. Buenos días, Mundial. De acuerdo al último párrafo del texto, ¿qué significa que las preguntas vienen solo en el momento de la
Basierend vom letzten Absatz im Artikel, wenn er sagt, es ist unmöglich, das Licht zu erlangen, außer aus der Dunkelheit heraus, deshalb alle Fragen während der Befreiung. Was bedeutet das? Alle Fragen kommen genau im freien Zustand?
Dann können wir wirklich sehen, das richtige Bild und sich erkennen und den Schöpfer erkennen. Noch einmal. Was hat er gefragt?
Kurs fragt, worin besteht die Handlung, die Kelim im Zehner auszuleihen? Wie realisiert man diese Handlung im Zehner?
Wir verbinden uns und wir klären, welchen Hisaron der Größte ist. Und mit diesem wenden wir uns an den Schöpfer und wir fordern die Verbindung von ihm. In der Verbindung erhalten wir die Kräfte und das Verständnis. Wir richten unser Kli aus in einer richtigen Form zur Verbindung mit dem Schöpfer. Und so eignen wir uns das Kli an. Mhm.
Worin besteht die Arbeit des Menschen, wenn der Schöpfer auf ihn einwirkt, um ihn zur Annullierung zu bringen?
Die Arbeit des Menschen liegt darin, dass man sich sieht, sich befindend unter der Wirkung von vielleicht Tausenden von Kräften. Aber im Endeffekt muss er sich verbinden und ausgehend daraus, aus dieser Verbindung heraus mit dem Schöpfer. Und verstehen, dass der Schöpfer, das ist seine wahre Quelle und nur er befindet sich immer mit dem Menschen und nur er
La Spiele Adam, La Zorlo, Lo Zeleto
gibt dem Menschen, ist dafür bestimmt, um einen Einfluss auf den Menschen zu haben. Und nur das Gebet zum Schöpfer kann ihm zu dieser Verbindung führen. Und so ist er dann in der Lage, aus
bloß, damit sie mich dazu bringt, dass der Schöpfer auf mich einwirkt, damit ich mich annulliere.
Dass ich meiner Gruppe, meinem Zehner gebe, ist dafür da, dass die mir helfen, aus mir rauszukommen. Und zu werden nicht, um zu empfangen, sondern um zu geben, sich mit ihnen zu verbinden, wie ein Mensch mit einem Herzen. Und so
thank you for this article. It's very beautiful and it talks about the power of faith.
Vielen Dank für diesen Artikel. Wunderbar, es spricht über die Kraft des Glaubens. Ich bin sehr beeindruckt, aber es gibt ein besonderer Eindruck. Wir sprechen die ganze Zeit über die Verbindung. Und in diesem Artikel zeigt man uns, dass wir uns nicht verbinden können ohne des Glaubens.
So that we will see that we don't have any strength to bestow.
Und man gibt dem Mensch die ganze Zeit Abstürze, Abstiege, dass wir sehen, dass wir keine Kraft im Geben haben.
We have to cry to the Creator to give us the power to bestow.
Wenn wir den Abstieg erleben, müssen wir dem Schöpfer hochschreien, dass er uns die Kraft des Gebens geben soll. Und dann kommen wir zu dem Punkt des Glaubens und verbinden uns. Meine Frage, ob der Glaube das Mittel ist, wodurch wir das Ziel der Schöpfung erlangen.
Der Glaube, das ist kein Mittel. So kann man das sagen, für die Erlangung des Ziels, sondern es ist eine Eigenschaft, die man erlangt und in dieser Eigenschaft offenbart sich der Schöpfer. Der Glaube ist kein Mittel. Stellen im Lehrsaal müssen klar und deutlich die Fragen stellen. Artikel heißt das Heilmittel des Erinnerns, Überschrift Erinnern und Vergessen, Bewahren und Verlieren. Während der Zeit des Exils, dem Aspekt Welt von Nukwa, besteht die Arbeit im Bewahren. Jemand, der bei dieser Arbeit Fehler macht, kann verlieren, was ihm gegeben wurde. Und Dvekut, Anhaftung in dieser Welt, geschieht durch die Kraft des Bewahrens. Die Verschönerung der Kraft des Bewahrens geschieht durch die Erhebung der Gefühle, ebenso wie durch die Erhebung seiner Vollkommenheit und der Stärke seiner Verschmelzung, seiner Anhaftung. Sehr gut. In der Zukunft wird es jedoch keine Angst mehr vor Verlust oder vor Diebstahl geben, da der Tod für immer verschlungen sein wird. Hier besteht die Arbeit dann im Erinnern. Obwohl eine Form genug gewesen wäre, ist es die Natur des Körpers, dass er von der gleichen Form müde wird. Daher müssen wir die Formen einer nach der anderen angekleidet und ausgekleidet werden, damit es dem Körper so erscheinen würde, dass er jedes Mal eine andere Form haben würde. Dadurch erhöht sich das Begehren. Das gleicht dem Bedecken der Augen des Pferdes, damit es nicht ermüdet, während es um den Mühlstein herum im Kreis geht. Dies ist grundlegend und schwerwiegend, denn es ist einfach. Für den Arbeit ist ein Wille der höchsten Lobpreisung würdig. Es ist auch bekannt, dass eine Arbeit dann umso besser ist, je näher sie der Natur ist. Die Regel lautet, wenn bei zwei Liebenden die Liebe von einem der beiden bis zu einem vollkommenen und vollständigen Maße anwächst, gemeint ist auf natürliche Weise und vollkommen, dann wird die ganze Kraft der Liebe im anderen absterben. Obwohl der Letztere in seinem Verstand offensichtlich sieht, dass die Liebe seines Geliebten anwächst, so werden seine tatsächlichen Fähigkeiten der Erwiderung dieser Liebe hingegen überhaupt nicht anwachsen. Ganz im Gegenteil. Entsprechend der sicheren Empfindung der Liebe des anderen werden die Gefühle der Liebe in ihm selbst allmählich absterben. Denn es ist keine Furcht mehr in ihm, weil dessen absolute Liebe für ihn da ist. Aus diesem Grund wird die Eigenschaft der Spiritualität aufgelöst und aufgehoben werden von der Liebe zum geliebten Objekt.
Was schaust du so mit der Hand, winkst du? Weil wir so aufgebaut sind und aus dem Willensanfang erschaffen, welcher nur um sich selbst kümmert. Deshalb, wir, um unser Verlangensanfang zu korrigieren, müssen das ganze System erschaffen, welches das Verlangensanfang erhebt über dem Verlangen, dass das irgendwie selbstständig wäre. Wie geht das? Um zu spüren, wer gibt ihm das? Wie gibt man ihm das? In so einer Form, wo es nicht von seiner Natur abhängig wäre. Ansonsten würde er nur seinerseits Handlung machen und mehr nicht. Deshalb brauchen wir hier oder verlangen zu empfangen, so anzugehen, was von Anfang an so gegeben wurde, und würde ich es, um die Eigenschaft des Gebens zu erlangen und den Gebenden zu fühlen, weil die Empfindung des Gebenden bedeutet, etwas außerhalb sich selbst zu spüren, und außerhalb sich selbst ist die entgegengesetzt. Haben bis jetzt noch nicht etwas, was man lernt. Lass uns weiterlesen.
Zweifellos ist es der Wille des Schöpfers, seine Liebe bekannt zu machen. Jedoch will er uns gleichzeitig auch den Raum lassen, um die Grenzen der Liebe erweitern zu können. Das sind zwei Gegensätze. Denn wenn es uns seine Liebe offenbart, hat sie eine zwingende Form, so wie eine natürliche und vollkommene Liebe. Daher gibt es dann überhaupt keinen Raum mehr für die Arbeit des Erweiterns der Liebe. Denn der treue und vollkommene Liebende wünscht sich keine Belohnung als Gegenleistung für seine Liebe, wie es geschrieben steht. Wenn einem recht ist, was kann man ihm dann noch geben? Und sollte das geliebte Subjekt umgekehrt fühlen, dass sein Liebender ein Verlangen für eine Belohnung als Gegenleistung für die Liebe hat, dann würde dieser Ort der Liebe befleckt sein und Mängel aufweisen. Denn wenn es ein Verlangen für eine Belohnung gibt, dann würde es sich beim Ausbleiben der Belohnung auch seine Liebe dementsprechend verändert. Somit ist die Liebe nicht absolut. Also nicht vollkommen und natürlich, sondern bedingt. Würde die Bedingung aufgehoben werden, dann würde auch die Liebe aufgehoben werden, wie in ein Rätsel im Frieden, und der Frieden entschwindet. Es ist nachweislich bekannt, dass der Verfluchte sich nicht am Gesegneten festhalten kann, wie es geschrieben steht. Er wird Weisheit den Weisen geben. Und der Dienst im Hinzufügen und Erweitern der Vollkommenheit bezieht sich keineswegs auf denjenigen, der Mängel in seiner Arbeit aufweist, sondern auf den wahrhaft vollkommenen Arbeiter. Für den vollkommenen Arbeiter aber scheint es, als hätte er nun gar keinen Platz mehr für die Arbeit. Das ist die Bedeutung von erinnern. So als würde jemand seinem Geliebten sagen, hier ist ein Beutel voller Juwelen, um dir meine Liebe zu zeigen. So kann das geliebte Subjekt sich jetzt bemühen, die Menge der Juwelen genauestens zu zählen, um auf diese Weise die Liebe auch in seinem eigenen Herzen zu offenbaren. Die ursprüngliche Liebe wird dadurch nicht berührt, denn auch ohne das Nachzählen der Juwelen sind die Juwelen ja bereits als Geschenk zu ihm übergegangen, beziehungsweise befinden sich in seinem Besitz. Doch um etwas an den ihn Liebenden zurückzugeben zu können, berührt er die kostbaren Steine wieder und wieder, um damit die Möglichkeit zu haben, ihm immerfort sein eigenes großes Maß an Liebe zu zeigen. Auf diese Weise reichen die Gefühle der Liebe stets vom einem zum anderen und vermehren sich, während die Essenz selbst sich nicht verändert. Das ist die Bedeutung davon, verschiedene Kombinationen anzunehmen. Obwohl die Essenz gleich bleibt, erscheinen jedes Mal neue Kombinationen, welche das menschliche Auge nie erblickt hat. All das aus dem Grund, um keinen kleinsten Funken der versteckten Kräfte zu verlieren oder zu beflecken, die immer potenziell in jeder Materie existieren und offenbart werden können. Dadurch schmeckt die Materie stets einen neuen Geschmack und strengt sich an, geduldig für immer und ewig dies zu wiederholen. Das ist vergleichbar mit den vielen Mahlzeiten, welche die Materie verdoppeln will und sich das wünscht, dass sich diese Form vervielfachen würde oder mit Paarungen, da dort ständig neue Geschmäcker zu finden sind.
Was kann man machen? Ich weiß es nicht. Das heißt, wenn wir zu denselben Handlungen zurückkehren, wiederholen diese Handlungen, wir können nicht dieselben Handlungen wiederholen, weil unser Verlangen die ganze Zeit erneuert wird. Und dadurch kommen wir zu neuen Geschmäcken, Eigenschaften. Es gibt immer neuer Geschmack. Und daraus, verstehst du?
Jetzt verstehst du auch die Verknüpfung von der Materie mit einem Körper und einer Seele. Durch die Tatsache, dass die Materie im Vergessen verwurzelt ist, oder sollte es noch schlimmer kommen, dass durch die Materie irgendetwas von der absoluten Liebe ganz und gar aufgelöst werden würde, gibt es dadurch für die Seele die verpflichtend zwingende Arbeit zu wiederholen. Das heißt, dass sie jedes Mal in unterschiedlichen Kombinationen wiederholen muss. Ansonsten würde dieser Mangel, die Tatsache der Vergesslichkeit durch die Materie, auch die Seele selbst erreichen, aufgrund der Maske auf den Wurzeln der oben erwähnten Materie. Obwohl die Liebe selbst perfekt und vollkommen ist, scheint sie durch die Materie verhüllt zu werden. Dadurch, dass der Mensch jetzt dazu angetrieben wird, zu wiederholen und immer wieder neu anzufangen, steigen sich durch diese Ergänzungen seine ihm zur
Verfügung in den Feiertag mit so einer großen Anzahl der Menschen zu lesen.
Das, was ich verstanden habe, wir brauchen ägyptische Klippa. Gibt es andere Beispiele von Klippot, damit nachher, wenn die Liebe da ist, das würde dann die Liebe verstärken. Was ist das für eine Arbeit? Wozu braucht man Klippa, damit man diese Arbeit verstärken kann?
Weil mit Hilfe der Klippa, der Schale, wörtlich, können wir uns mit der Liebe verbinden. Und dank der Liebe streben wir dazu, all die ganze Struktur zu offenbaren. Also die Klippa, die Heiligkeit.
Warum, wenn es keine Klippa gibt, über die man die Liebe verstärken könnte? Warum kann man nicht irgendwie anders die Liebe verstärken?
Weil die Klippa ist das, was fehlt für die Vorstellung der Liebe im vollkommenen Maße.
Warum kann man denn nicht einfach die Liebe verstärken, grenzenlos?
Nein, sowas gibt's nicht grenzenlos. Du brauchst die Klippa, um vorzustellen die Form der Liebe in der vollkommenen Form.
Was ist das für eine Weise der Natur, wenn es nicht möglich ist, die Liebe zu verstärken, wenn es bezüglich dessen nicht eine Klippa gibt?
Wir sehen ja, in jeder Form, die wir in der Natur offenbaren, gibt es die Dualität. Es gibt Dinge und deren Gegensätze. Und wir können nicht über irgendeine Erscheinung sprechen, wenn es keine gegensätzliche Erscheinung nicht gäbe.
Wie kann man nutzen dieses Prinzip, wenn wir uns befinden auf der Ebene, wenn wir Hisranot sammeln, Klipot sammeln. Und das gibt uns kein Einzeichen dessen, ob das in der Zukunft funktionieren wird.
Wir können mit keiner einzigen Eigenschaft arbeiten, wenn gegenüber sie keinen Gegensatz gibt.
Hier bei Salam, er beschreibt, inwieweit es notwendig ist, bezüglich allen vorherigen Zuständen. Und er schreibt es in vielen anderen Stellen, dass wir sammeln alle Kilim, dass wir nachher etwas haben, mit was wir arbeiten können, dass das ohne jegliche Mängel durchgeführt wird. Wie kann man davon die Kraft erhalten, das, was wir heute durchführen, irgendeine Arbeit, die uns dienen wird während des ganzen Weges bis zu der Ebene der Liebe? Bis zu der Stufe der Liebe.
Wie wir auch immer arbeiten, so wie uns Baal Sulam ausrichtet, dass in allem offenbaren wir seinen Gegensatz und nichts anderes. Ansonsten könnten wir das nicht fühlen, weil der Vorteil des Lichts aus der Dunkelheit, und das Licht kann man nicht spüren, wenn wir die Dunkelheit nicht offenbaren. Deshalb so kommen wir zu der Offenbarung der Schöpfung, der ganzen Schöpfung in so einer vollkommenen, gänzlichen Form. Wir können uns noch nicht mal vorstellen, inwiefern, wenn wir nicht in den entgegengesetzten Formen nicht wären, könnten wir gar nicht offenbaren, was vor uns sich jetzt befindet. Deshalb die Enthüllung des Spirituellen meint auch, dass wir ebenfalls
Gut. Ja, was du dir, was willst du?
Er schreibt, dass hier gibt es Gesetze. Wenn einer von zwei Liebenden seine Liebe verstärkt in einer großen Weise, dann verringert er die Liebe des anderen. Warum, wenn wir unsere Liebe verstärken, warum verringern wir die Liebe desjenigen, den wir lieben?
Weil er keinen Platz hat, die Liebe zu offenbaren. Weil alles wird von einer Seite mit Vollkommenheit gefüllt.
Wie geben wir dem anderen die Möglichkeit, dass er lieben kann?
Dadurch, dass der Schöpfer verborgen ist. So hat er gemacht.
Warum erweckt man das nicht, dass man die Liebe zum anderen, dem anderen verstärkt? Warum, wenn man dem anderen die Liebe zeigt, warum verstärkt der andere die Liebe nicht?
Weil zuerst muss man zum Verständnis kommen, zum Verlangen.
Zwischen den Freunden, wie kann man die
Liebe zwischen den Freunden, wir müssen die Liebe offenbaren in allem, das heißt in allen Richtungen. Frage. Aber wenn man handelt in der Richtung der absoluten Liebe zwischen den Freunden, dann welche Reaktion sollte man erwarten als Antwort? Dass sie mehr dämpfen wird oder noch andersrum, umgekehrt? Ich kann es nicht erklären. Vielleicht, aber wenn wir zu Verbindung, zu vollkommenen, absoluten Verbindung streben, wo jeder durch seine Verbindung die Freunde füllen kann, dann kommen wir zu so einem Zustand, wo wir Platz allen anderen geben und alle auch vervollständigen. Frage, was ist der Platz für die Liebe? Rav Chisaron. Wenn der Mensch dem Freund gibt, jeder bekommt einen Platz für die Liebe? Rav, alle müssen daran arbeiten, das zu offenbaren. Ich muss in ihnen Chisaron der Liebe enthüllen, Platz dafür geben? Rav, ja. Wie gibt man den Freunden Platz für die Liebe? Rav, zu zeigen, dass du ihn liebst, zu zeigen, dass du auch von ihm ebenfalls erwartest, seine Liebe zu spüren. Frage, wenn ich ihm Liebe gebe, dann entsprechend der Regel, seine Liebe wird nicht schwinden? Graf, nein. Nein. Genau dann kommen wir zum Zustand, wo die Liebe sich verstärkt, ohne Limits, ohne Einschränkungen.
Wie kann der Freund die Liebe nicht verlieren?
Das müssen wir unter uns, zwischen uns, solche Beziehungen organisieren.
Also wir sind verpflichtet, die ganze Zeit den Freund zu lieben, ohne Unterbrechung. Und wenn wir ihn umwickeln mit Liebe, dann fühlt er das und er hat keine Angst, diese Liebe zu verlieren. Er achtet nicht mehr drauf.
Fortsetzen. Je mehr der andere zeigt die Verachtung, Vernachlässigung, egal wie auch immer, es gibt eine Gesetzmäßigkeit hier und wir müssen dazu kommen und du wirst sie sehen.
Was sind das für Gesetze?
Weil letzten Endes gehst du eine Grenze durch und der Freund beginnt, deine Liebe zu verstehen.